Herzlich willkommen zum Potenziale Nutzen Podcast.
Nee. Also, das ist die 100. Folge. Das muss jetzt mal mit ein bisschen mehr Dynamik rüberkommen. Jetzt die 100. Folge. Los geht's, mal ein bisschen Pep bitte.
Alles klar.
Herzlich willkommen zu einer besonderen Episode vom Potenziale Nutzen Podcast mit Professor Dr. Stefan Buchester und Konstantin Kowalski.
Epochal genug.
Und das bist du.
Das bin ich, epochal.
Also 100. Folge. Ja, wie viele Jahre sind das?
Das ist jetzt das vierte Jahr, was wir abschließen. Also Januar 26 beginnt unser fünftes Jahr.
Oh, krass. Also, ja, dann an dieser Stelle von mir herzlichen Glückwunsch für alle, die 100 Folgen gehört haben. Wir werden dem nächsten Fragebogen rumschicken und eine kurze Abfrage machen. Woran erinnert ihr euch? Und wir haben uns für diese 100. Folge natürlich was ganz Besonderes überlegt. Wir hatten das ja schon ein bisschen angekündigt. Konstantin, vielleicht erklärst du mal das Konzept der 100. Folge.
Ja, wir wollen das Ganze einfach mal so ein bisschen Revue passieren lassen, was ist in den vier Jahren passiert. Ihr habt uns Fragen geschickt, auf die wollen wir natürlich gerne eingehen und die auch beantworten. Wir wollen vielleicht auch den ein oder anderen Fact über den Podcast mal nennen. Also, was weiß ich, ne? Wie viele Stunden haben wir da reingesteckt? Was kostet sowas eigentlich? Was hat's mit uns gemacht? Hat sich denn überhaupt was verändert im Podcast? Also, das wird eher so ein Frage-Antwort-Ding werden und ein Potpourri aus vielen verschiedenen Themen.
Ja, und wir wollen uns natürlich feiern dabei.
Ja.
Ja, also wir haben hier richtig aufgetischt.
Genau, es gibt Kaffee.
Mit Milch.
Mit Milch. Ohne Zucker.
Ohne Zucker, ja. Und Grüße an dieser Stelle an Franz Morisch Kaffeerösterei in Leipzig, die uns großzügig sponsoren mit dem Kaffee. Also vielen, vielen herzlichen Dank.
Genau, das ist der Füllstoff für unsere Folgen.
Genau. So, dann würde ich sagen, starten wir mal.
Okay, wollen wir direkt einfach mit den Hörerfragen starten?
So ist es.
Alles klar, na dann machen wir das. Okay, die erste Frage.
Hallo, liebes Podcast-Team. Ich höre euren Podcast total gerne und setze auch gerne meine psychologische Brille auf. Und meine Tochter hat sie auch auf und möchte gerne euch eine Frage stellen.
Wozu braucht man eigentlich Noten?
Eine Frage, die uns alle brennend interessiert.
Das ist eine tolle Frage. Wozu braucht man eigentlich Noten? Also, vom Prinzip her braucht kein Mensch auf der Welt Noten. Aber in der Schule ist ganz oft die Frage, wie kann man das, was an Leistung so auftritt, wie kann man das bewerten? Und fatalerweise hat sich in unserer Gesellschaft eingebürgert, dass wir die Bewertung mit einer Zahl machen. Und natürlich wäre es viel, viel, viel besser, wenn man sich immer die Zeit nimmt und der Lehrer sich die Zeit nimmt oder die Lehrerin sich die Zeit nimmt und eine individuelle Rückmeldung gibt. Also an deinem Gedicht, da hat mir total gut gefallen, dass du das mit ganz viel Feuer und ganz viel Herzblut rübergebracht hast. Und was mir vielleicht noch ein bisschen weniger gut gefallen hat, war oder wo du vielleicht noch ein bisschen zulegen kannst, dass du noch nicht alle Strophen richtig konntest. Das ist viel, viel schöner, viel, viel besser, als irgendwie eine Zahl dafür rauszuhauen. Und ich persönlich, und das zeigt auch die Forschung, bin davon überzeugt, dass die Notenvergabe mehr Unheil anrichtet mit der Motivation, gerade mit der Motivation von Kindern, also wie viel Lust du hast, Gedichte auswendig zu lernen, als wenn man die Note weglässt. Insofern, ernsthafterweise, Noten braucht kein Mensch.
Frage Nummer zwei.
Lieber Stefan, lieber Konstantin, ich habe eine Frage zu eurem Podcast, aber ich merke gerade wahrscheinlich schon mit der Anrede von dir, Konstantin, wird mein Problem offensichtlich. Ich habe dich geduzt, obwohl wir uns gar nicht kennen. Man spricht immer von, du musst das richtige Mindset haben. Aber woher weiß ich, was das richtige Mindset ist? Hätte ich dich jetzt siezen sollen? Oder war du okay? Bin ich zu konservativ? Fragezeichen. Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
Ja, total gerne. Also vielleicht zur ersten Frage. Ist es okay, dass du mich duzt? In den letzten vier Jahren habe ich ja recht umfangreich mein Leben hier im Podcast ausgebreitet. Also angefangen von der Tod meines Hundes über Probleme auf Arbeit.
Die Hose.
über die Hose, das Bonanza-Fahrrad, den ein oder anderen Fehlgriff und selbstverständlich ist das für mich okay, wenn jeder, der mich trifft, erkennt und weiß, dass ich es bin, mich da duzt. Für mich ist das auch keine Frage des Respekts. Also bloß weil einen jemanden duzt, wird man ja nicht zwingend respektiert. Ich verstehe natürlich die Intention dahinter, ne, zu sagen, okay, kann ich einfach jeden duzen, würde ich an der Stelle natürlich auch nicht empfehlen. Aber für mich persönlich hat sich einfach gezeigt, auch im Arbeitsumfeld direkt, wir duzen uns alle im Konzern und die Türen gehen einfach leichter auf. Also für mich persönlich keine Frage des Mindsets und du darfst mich jederzeit duzen und jeder andere auch.
Und ich glaube, Kommunikation ist ja auch immer so ein Interaktionsding, also so eine Wechselbeziehung. Und Wir duzen ja auch und das ist dann auch die Einladung, uns zu duzen. Also in dem Sinne, Gruß zurück an den Kollegen und ich bin froh, dass das ein einziges Problem ist.
Ja. Vielen Dank.
Hallo, lieber Stefan. Hallo, lieber Konstantin. Zunächst ganz herzlichen Glückwunsch zu eurer 100. Folge. Ich höre euren Podcast regelmäßig und habe da schon sehr viele für mich wertvolle Impulse rausgenommen. Und was mich interessieren würde, ist, ihr redet ja über Alltagsphänomene. Ist es so, dass ihr durch euren Podcast auch selber dazulernt und Dinge in eurem Alltag anders macht? Das würde mich richtig interessieren. Viel Spaß bei eurer 100. Folge und ich bin gespannt, was ihr antwortet.
Coole Frage. Willst du?
Nee, du.
Okay.
Was hast du denn gelernt durch unseren Podcast?
Naja.
Wie viel Reize pro Sekunde donnern auf unser Gehirn?
Ach nee, nicht. Ja, das ist, ich glaube, also das, was mir wirklich sehr auffällt, ist, dass ich gewisse Redewendungen übernehme, die du benutzt. Auch in meinen Aussagen natürlich, dass ich in vielen alltäglichen Situationen manchmal schmunzeln muss, ja, weil dann sozusagen der Monk durchkommt, wo man sagt, okay, ich weiß, was derjenige gerade macht, was hat er denn jetzt für ein Thema? Und ich weiß auch, wie ich mich da korrekt verhalte. Mhm. Ansonsten gehe ich eigentlich nicht anders durch den Alltag. Also es ist bei mir nicht so, dass ich sage, ah, jetzt ist mir irgendwas passiert und dann hole ich einen Zettel und einen Stift und sage, das wäre doch mal was für ein Podcast. Das ist eigentlich nie der Fall. Es gibt natürlich das ein oder andere, wo man sagt, okay, mir ist was passiert, wir stehen ja nun täglich im Austausch, wie mit meinem Auto, wo du sagst, also da sollten wir eine Podcast-Folge machen, du holst mich runter, wir lassen die Welt dran teilhaben.
Ja.
Und an dieser Stelle kurzes Update, der Schaden ist noch nicht reguliert. Genau, aber ansonsten, glaube ich, hat sich nicht so viel verändert. Zwischenmenschlich bei uns natürlich eine ganze Menge.
Ja.
Das ist vielleicht mal so ein Behind-the-Scenes. Der Podcast ist ja ursprünglich entstanden aus der Idee heraus, ein bisschen mehr präsent zu sein. Aber eigentlich eher deine Person als meine. Ja, und zu sagen, hey, lass doch die Welt an dem Wissen dran teilhaben. Du bist viel unterwegs, du coachst viele Leute. Ob das Prominente sind, ob das im Firmenumfeld dann Geschäftsführer sind. Ob das individuelle Coachings sind für Mitarbeitende, lass doch die Welt dran teilhaben, du brauchst einen Podcast. Ne? Und die Herausforderung damals war ja so, dass du das technische Know-how dir nicht aneignen wolltest, ich aber unbedingt Lust hatte, mir das anzueignen. Und als ich dann nach einem Jahr aus der Ecke gekrochen kam und gesagt habe, also horch mal, ich habe alles, ich habe sogar die Technik da, du kannst jetzt deinen ersten Gast einladen, ich baue alles auf.
Ja.
Und dann kannst du loslegen. Hast du gesagt, genau so machen wir es. Ne? Ich weiß gar nicht, ich glaube sogar, es war ein Dienstag, war kein Freitag, war mitten in der Woche. Wir haben das aufgebaut. Ich war guter Dinge, ich war extrem entspannt. Und dann kam aber die Zeit natürlich ran.
Ja.
Und ich sage jetzt, wir können, wo ist dein Gast?
Ja.
Ja? Und dann hast du gesagt, ja, das bist du, du machst das. Ja, du hast die Idee, du musst mitmachen.
Genau.
Und so bin ich zu diesem Podcast gekommen.
Und durftest dein Leben in die Öffentlichkeit tragen?
Genau, und was hat das mit uns gemacht? Wir hatten früher ein Coach-Coachy-Verhältnis. Wir hatten dann ein Arbeitsverhältnis eine Zeit lang, gerade durch den Podcast und mittlerweile über die Jahre die vielen Gespräche. Ich meine, das sind jetzt 100 Episoden, das sind über 50 Stunden reine Audioaufnahme plus die täglichen Telefonate.
Ja.
Das ist eine ganze, ganze Menge und natürlich resultierend daraus sind wir die allerbesten Freunde geworden. Das ist so die größte Änderung für mich.
Ja, also. Dem stimme ich vorbehaltslos zu. Und ich wollte mir nicht nur technisch das nicht aneignen, ich hätte es noch nicht gekonnt. Und wenn mir dafür auch die Monkizität fehlt.
Monkizität?
Die Monkizität in der nötigen Tiefe und Qualität hinzubekommen. Und was hat sich für mich geändert? Ich mache das tatsächlich inzwischen, dass ich mir Alltagssituationen kurz aufs Handy spreche und sage, da war so eine Situation, die würde ich mir aus meiner Perspektive gerne nochmal genauer angucken. Und ich gucke dann auch tatsächlich, also viel, viel stärker inzwischen, wie würde man so eine Alltagssituation unterschiedlichster Couleur beschreiben und versuchen, irgendwie rüberzubringen, sinnvollweise. Das hat sich bei mir tatsächlich zusätzlich noch geändert.
Mhm. Ja, denke ich, ist beantwortet, oder?
Würde sich drüber freuen.
Ja, vielen Dank für die Frage. Machen wir weiter.
Hallo Stefan, hallo Konstantin, hier ist Florian. Ich möchte euch ganz herzlich zu eurer 100. Folge des Podcasts gratulieren und ich freue mich riesig, dass ihr dieses Projekt gestartet habt und dran geblieben seid. Ich muss sagen, ich wäre enttäuscht, wenn nicht noch mindestens 100 weitere Folgen entstehen. Und damit das auch so kommt, habe ich hier eine Frage für euch. Und zwar, wer oder was ist eigentlich dieser innere Schweinehund und wie kann ich ihn überwinden? Wäre super, wenn ihr mir da ein paar Tipps geben könntet. Adios!
Jetzt müssen wir natürlich gucken. Erstmal danke, Florian. Und vielleicht zur Information, Florian ist jemand, der uns auch schon eine ganze Weile begleitet und wirklich auch dicht dran ist an uns, mit dem ich viele Gespräche habe. Und ja, willst du was zum inneren Schweinehund sagen oder soll ich was sagen?
Ja, ich würde vorschlagen, du sagst kurz was dazu.
Ja.
Und das wäre vielleicht mal ein Thema für eine eigene Folge, oder?
Ja. Also, der innere Schweinehund ist nichts weiter als die Gewohnheit unseres Verhaltens. Also wir sind schlecht darin, Änderungen hinzubekommen. Warum? Weil wir von den Sinnesorganen her darauf angewiesen sind, dass wir immer gut antizipieren, was kommt wohl als nächstes. Also da kann jeder mal so eine kleine Übung machen. Man kann mal die Augen schließen. Macht das einfach mal kurz. Jeder schließt mal kurz die Augen und stellt sich die Frage, was ist eigentlich mein nächster Gedanke? Also nicht mein jetziger, sondern mein nächster Gedanke. So, und alle, die das jetzt gemacht haben, die werden gemerkt haben, dass das total kompliziert wird, halt schwierig ist für unser Gehirn. Das heißt, unser Gehirn ist immer darauf angewiesen, relativ gut und klar zu antizipieren, was kommt. Und dieser innere Schweinehund ist nichts weiter als der Wunsch des Gehirns, doch bitte die Dinge immer genau so zu machen, wie man sie immer gemacht hat. Und warum das so schwierig ist und was man da macht, gern tatsächlich in einer speziellen Folge. Es gibt eine Menge Tricks dazu. Und ja, Florian, dann wird das nicht die 199. Folge. Wir werden es irgendwann mittendrin machen. Du wirst also einfach die anderen 100 Folgen auch hören.
Super Idee.
Hallo ihr beiden. 100 Folgen, wenn das nicht mal ein Grund zum Feiern ist. Gratulation zum Meilenstein. Bei manchen sind es 100 Tage im Amt, bei euch eben die 100 Folgen, die hörbar qualitativer waren. Macht weiter so und vielleicht findet ja mal die Antwort auf die Frage Platz, warum man eigentlich das Radio leiser stellt, wenn man einparken will. Also macht's gut und man hört sich.
Oh, das okay. Also grundsätzlich ist es so, wir haben einen Aufmerksamkeitsspeicher und da müssen wir irgendwie alles draus generieren. Also diese Idee, multiple Aufmerksamkeit zu haben oder jemand sei multitaskingfähig, ist tatsächlich Quatsch. Wir kriegen das noch ganz gut hin, wenn sich die Aufgaben unterscheiden, aber spätestens dann, wenn alles aus einem und demselben Speicher genährt werden muss, wird's eng. Und beim Rückwärtsfahren hat unser Gehirn noch eine zusätzliche Aufgabe. Es muss nämlich die motorische Leistung und die visuelle Informationen diametral zueinander verarbeiten. Also wenn ich nach links fahre, muss ich nach rechts drehen. Wenn ich nach rechts fahre, muss ich nach links drehen. Typischerweise rückwärts fahren. Und ja, jetzt hätten wir auch noch rückwärts fahren kurz mal erklärt. Ja. Und was jetzt passiert ist, dass unser Aufmerksamkeitsspeicher dann tatsächlich schnell leer ist. Und das nennt sich Dual-Task-Interferenz. Also wir haben Tätigkeiten, die interferieren. Und wenn das mehrere Tätigkeiten sind, versuchen wir die Akustik, also das, was wir optisch hören, einfach als Reiz mal rauszunehmen, um ein bisschen mehr Kapazität für die Sinnesorgane zu haben. Und für alle die, die eine Rückfahrakustik haben, ist es natürlich wichtig, auch das Radio leise zu machen, damit sie die Rückfahrakustik hören, bevor sie beim anderen Auto anditschen. Und dann sieht es so aus wie Konstantins Auto.
Richtig. Vielen Dank für die Frage und die Glückwünsche.
Hallo Stefan, ich habe eine Frage. Wir haben etwas in der Schule gelernt und da würde ich dich gerne noch mal etwas zu fragen. Und zwar, warum können sich Kinder erst ab dem 3. Lebensjahr an Sachen erinnern?
Oh, das ist auch eine Frage, die ich fast gerne ausführlich oder zumindest auch gerne visualisieren würde. Aber die ganz kurze Antwort darauf lautet, Wir haben ein bildhaftes Gedächtnis, ein Bildgedächtnis, da werden Bilder abgespeichert. Das formt sich in den Jahren von der Geburt bis zum ungefähr dritten, dreieinhalben Lebensjahr. Und erst dann kommt ein Sprachgedächtnis dazu. Also dann werden plötzlich auch für Begriffe, die wir nicht sehen und nicht anfassen können, lernen Kinder Wörter, also sowas wie Wut, Liebe, Freude, also die ganze Benennung der Emotionen, aber eben auch Begriffe wie Vertrauen oder Zuverlässigkeit oder also Dinge, die wir nicht gut anfassen können, die wir nicht sehen, wo wir nicht alle das gleiche Bild im Kopf haben. Und was jetzt passiert ist, dass dieses Gedächtnis, also dieses Bildgedächtnis ganz systematisch durch das Sprachgedächtnis verdrängt wird. Und deshalb fällt es uns ganz, ganz schwer, uns an Dinge zu erinnern, die vor der Bildung des Sprachgedächtnisses bestehen. Dazu braucht es dann bestimmte psychologische Techniken. Du hast bestimmt schon mal sowas gehört wie Hypnose oder Meditieren oder sowas oder auch den Traum. Das ist auch etwas, wo wir einen besseren Rückgriff nochmal auf unser bildhaftes Gedächtnis haben. Das kann man trainieren. Da gibt es auch tolle Techniken dafür, wie man das wieder ein bisschen stärker aktiviert. Denn deine Erinnerungen, die gehen nicht grundsätzlich verloren. Die sind immer alle noch da. Nur manchmal fehlt uns der richtige Zugang dazu.
Hallo ihr beiden, hier ist die Bella. Ich sage ganz liebe Grüße und herzlichen Glückwunsch zur 100. Podcast-Folge. Meine Frage ist, ob das Gehirn tatsächlich in der Lage ist, wirklich alles zu erlernen, also natürlich mit entsprechender Kondition, Zeit, Routinen und so weiter. Egal ob Emotionen, Eigenschaften oder auch physische Fähigkeiten.
Hallo Bella. Also man muss dazu sagen, dass Bella, und deshalb ist die Frage wirklich auch ganz fast schon belleristisch.
Belleristisch.
Bella ist auch Psychologin und genau, die Antwort darauf würde ich gerne zweigeteilt geben. Natürlich haben wir eine genetische Disposition. Also, ne, Konstantin, du bist wie groß?
1,80.
1,80, okay. Und du wiegst, du darfst auch ein bisschen schummeln jetzt? Du
wiegst? Nö, ich wiege 84 Kilo.
Okay. Du müsstest ungefähr 26 Mal pro Sekunde mit den Armen schlagen, damit du dich hier durch den Raum bewegst, fliegenderweise.
Ach so, ich dachte generell.
Nein, fliegenderweise. So, das heißt also, das kognitive Wissen ist da, physikalisch kann man das ausrechnen, aber natürlich kriegt er das motorisch nicht hin. Das heißt, wir sind ein bisschen begrenzt in dem, was wir dann tatsächlich erledigen können. Aber die Frage zielt ja eigentlich darauf ab, können wir an kognitiven Fähigkeiten alles lernen? Es gibt drei Formen von Lernen. Das eine ist synaptisches Lernen, also das ist dann wirklich auf der Zellebene, dass sich da neue Zellverbände bilden. Die zweite Form ist, dass wir durch Wiederholung lernen, üben, üben, üben. Und die dritte Form ist, dass wir lernen, indem wir größere Einheiten bilden, Eselsbrücken oder ähnliches. Und grundsätzlich ist es möglich, haben wir extreme Kapazitäten, dass wir an kognitiven Skills, ob das Klavierspielen, Fremdsprachen oder ist, dass wir da alles lernen können. Das geht. Aber wir sind natürlich limitiert dadurch, dass uns, je älter wir werden, Lernen immer schwerer fällt. Und insofern ist der Aufwand exponentiell groß, nachher das wirklich noch richtig zu lernen. Und wir sind natürlich auch alle ein bisschen genetisch determiniert im Sinne von, wir können die Dinge lernen, aber wir werden sie möglicherweise nicht immer alle in der gleichen Güte ausführen können. Also insofern, Bella, du bist jung, du hast wahnsinnig viel Zeit noch, die Dinge zu lernen. Los geht's.
Hallo Konstantin, hallo Papa. Ich wollte fragen, was machen Mädchen denn, wenn sie sich treffen, halt draußen oder drin? Ich weiß ja nur, was Jungs zum Beispiel draußen machen, halt Fußball spielen oder so, Verstecke spielen oder manchmal halt eine Nerf-Schlacht machen, wenn sie Nerfs haben. Und drin, ja, lesen wir meistens ein Buch oder so. Und wenn es das erste Mal ist, stellen wir noch halt Zimmer vor uns und dann zocken wir meistens eine Runde. Was machen halt Mädchen dann? Das würde ich sehr gerne wissen. Tschüss!
Ja, Konstantin, was machen Mädchen?
Was machen Mädchen? Ich glaube, die machen prinzipiell schon dasselbe wie Jungs. Also meine Töchter wünschen sich auch eine Nerf Gun. Das sind diese Pistolen mit diesen Schaumstoffpümpeln da drin, mit denen man schießen kann. Die spielen auch draußen mal Fußball, natürlich nicht so wie Jungs. Ja, also die sind jetzt nicht die größten Kicker. Ansonsten, was ist so der Unterschied? Ich glaube, die kommen viel schneller ins Gespräch. Also die fragen viel öfter, und wie geht's dir? Hattest du einen tollen Tag? Was war in der Schule? Oder und so weiter und so fort.
Also, die fragen sich das gegenseitig?
Ja, na echt? Klar.
Krass.
Ich rede ja jetzt auch davon, wenn meine Töchter Freundinnen zu Besuch haben.
Ja, ja.
Na klar. Also die machen so eine Art Smalltalk, der jetzt nicht nur ums Zimmer vorstellen geht.
Ja.
Das ist auch fester Bestandteil. Das ist meine Mama, das ist mein Papa, das sind unsere Hunde. Das ist mein Zimmer, guck mal, was ich hab.
Ja.
Und dann kommen die aber ganz, ganz schnell.
Mein Haus, mein
genau.
Ort.
Ja, dann kommen die ganz schnell einfach in Smalltalk rein.
Ja.
Ja.
Ja,
und was hast du so und wie geht's dir so? Und also auch eher so auf einer persönlichen, eher emotionaleren Ebene.
Ja, ja, ja.
Natürlich gibt's da auch die Reaktion, oh, was, du hast keine Ahnung. Die Barbie oder die Monster-Hype-Puppe. Aber an und für sich ähnelt sich das schon, womit die natürlich auch viel lieber spielen. Und ich glaube, das macht dein Sohn ja nicht. Und die meisten Jungs, die haben natürlich ein Puppenhaus.
Ja.
Und mit dem Puppenhaus spielen die. Und dann spielen die Mutter, Vater, Kind. Und dann haben die eine Babyborn, wo die sagen, ich bin jetzt Mama und ich mach dir jetzt mal die Windel um und ich gebe dir ein Trinkfläschchen. Also es gibt schon Unterschiede
in
den Spielzeugen, die sie nutzen. Aber an und für sich würde ich behaupten, prinzipiell verläuft das ziemlich ähnlich. Was halt Jungs als Zocken bezeichnen, am PC hocken, das machen die eben halt dann mit anderen Sachen.
Ja. Und ganz klar auch, also erstmal danke für diese schöne Frage, Philan. Wie wichtig ist, grundsätzlich können alle Kinder mit allen Dingen spielen. Da gibt es also gar keinen riesigen Unterschied. Und das ist ja das, was Konstantin auch schon sagte. Und es gibt quasi für die etwas größeren Hörer hier jetzt eine kurze andere Antwort noch. Wir haben sowas wie eine persönliche Identität, das sind unsere Skills. Und wir haben auch noch sowas wie eine soziale Identität. Das heißt, kleine Mädchen lernen in unterschiedlichen Kulturen andere Spiele kennen als kleine Jungs. Es gibt nur wenig Kulturen, wo alle immer die gleichen Spiele kennenlernen. Und da spielen sie natürlich dann auch, das nennt sich dann gesellschaftliche Identität oder soziale Identität, die Dinge, die sie gelernt haben und die sie sich auch von Größeren abgeguckt haben. Und egal oder unabhängig davon, ob Junge oder Mädchen, ist es viel abhängiger davon, in welcher Gesellschaft wachsen die auf. Und in anderen Ländern spielen die Kinder auch andere Dinge dann.
Genau.
Hallo, ich bin Sina und liebe euren Ping-Pong im sokratesken Dialog und schalte aber auch vor allem ein, damit ich Konstantin Kowalski sagen höre. Mein Name ist Konstantin Kowalski. Wie kann man bitte so einen geilen Namen haben? Das ist wie Susi Sorglos, Konstantin Kowalski. Apropos echte Männer. Ich gehe ja mit meinem Hund seit mittlerweile über 12 Jahren gemeinsam durchs Leben und frage mich auf unseren zweisamkeitsvertrauten Gassi-Runden so oft, warum lieben wir unseren Hund oft auf eine Weise, wie wir manchmal nicht einmal unsere Mitmenschen lieben, in Klammern lieben können. Ist das noch normal oder schon Therapiebedarf?
Ja, vielen Dank, Sina Sorglos, sagt Konstantin Kowalski. Ja, ich finde den Namen auch sehr stark. Stefan, willst du was zu der Hundethematik sagen?
Ja, also du hast ja Hunde, ich habe Hunde. Und Hunde können bekannterweise, jetzt kommt ein Funfact, nicht sprechen. Das bedeutet...
Meine Güte, wer hätte das gedacht?
Ja, das bedeutet aber auch, dass wir, um unsere Hunde zu verstehen, eine viel größere Aufmerksamkeit diesen Hunden widmen. Und das führt zu einer tieferen kognitiven Verarbeitung. Also man sagt, dass beispielsweise die Interaktion mit einem Hund ungefähr das 30-fache an neuronaler Aktivität erzeugt als die Interaktion mit einem Menschen. Weil man anders Aufmerksamkeit geben muss, weil man sich anders konzentrieren muss und so weiter. Und da werden dann deutlich, deutlich tiefere Hirnstrukturen angesprochen. Und diese Hirnstrukturen erzeugen dann auch, dass man dieses Gefühl hat, eine viel, viel tiefere Verbindung zu haben.
Ich persönlich glaube auch, das hängt vielleicht sogar noch ein bisschen damit zusammen, dass, zumindest geht es mir so, mit meinen Hunden, die haben ja jetzt schlecht die Wahl. Also die können ja jetzt nicht sagen, okay, pass auf, du hast mich, keine Ahnung, gibst mir nicht das, was ich möchte oder mir gefällt es woanders besser, ich packe jetzt meinen Rucksack, ich gehe zur Oma.
Mhm.
Ja? Die sind ja so also wirklich abhängig von uns. Und auf der anderen Seite ist das ja auch, zumindest geht es mir so, eine Konstante. Also ich kann mich drauf verlassen, wenn ich nach Hause komme, der Hund ist da, der ist nicht ausgezogen, der verlässt mich nicht.
Ja.
Was natürlich auch eine sehr, sehr sichere Art der Beziehung ist.
Genau, aber das erzeugt ja bei dir die Bereitschaft, ihm diese Aufmerksamkeit zu geben.
Richtig.
Ja.
Genau. Ja.
Hallo, ich verfolge euren Podcast schon von Anfang an und hätte jetzt mal noch folgende 2 Fragen an euch.
Oha.
Welche Bedeutung hat das Selbstbild bei der Entstehung oder bei der Wahrscheinlichkeit von selbsterfüllten Prophezeiungen? Und gibt es dahingehend möglicherweise auch einen Zusammenhang zu Murphys Gesetz? Und verfestigen Diagnosen möglicherweise sogar Symptome, indem sie als Identitätsmarker bei den Personen verinnerlicht werden?
Vielen Dank für die Frage. Ich könnte die jetzt umfangreich beantworten, würde aber Stefan den Vortritt lassen.
Ja, also das sind ja zwei Fragen gewesen. Und lass uns mal auf die erste Frage nicht antworten. Die würde ich gerne in einer extra Folge machen. Also in welcher Form prägt möglicherweise unsere soziale Identität, unsere persönliche Identität, unser Verhalten, was dann immer wieder Murphys Gesetz erzeugt. Und auf die zweite Frage, inwiefern die Identifizierung von Symptomen dann auch den Krankheitsverlauf beeinflusst oder die Krankheit manifestiert. Wir haben dort so ein Erleben, dass sich die Aufmerksamkeit verändert. Also wir haben ja alle zum Beispiel 60 Mal pro Minute, 60, 70, 80, je nachdem wie die Konstitution ist, einen Herzschlag. Und Studien zeigen sehr schön, dass wenn man sich plötzlich konzentriert und auf sein Herz hört, das gibt es ein sogenanntes Biofeedback. Das heißt, der Fokus verändert sich, die Wahrnehmung verändert sich und dann verändert sich auch tatsächlich der Herzschlag. Und das bedeutet, wenn man viele Symptome von bestimmten Erkrankungen oder von bestimmten Erscheinungen körperlicher oder mentaler Art und Weise, wenn man diese kennt, dann verändert sich der Aufmerksamkeitsfokus und das kann tatsächlich, und das ist insbesondere bei psychischen Erkrankungen so, dieser Krankheitsverlauf ein bisschen manifestierter werden. Und deshalb geht es immer auch um die Frage, gerade bei psychischen Erkrankungen, wo treten ähnliche Symptome eben im Alltag noch auf, ohne dass sie einen Bezug zu einer Krankheit darstellen. Das kann man sich ganz gut vorstellen bei Angstpatienten, die nehmen so einen ganz erhöhten Herzschlag wahr und so weiter. Dann läuft man mit diesen Angstpatienten mal eine Treppe hoch und dann stellen die fest, wow, körperliche Belastung führt auch zum Anstieg eines Herzschlages, obwohl die angstauslösenden Parameter nicht gegeben sind. Und da geht es dann immer darum zu gucken, dass diese Symptome eben auch noch in anderen Bereichen auftreten. Und das Thema Murphys Gesetz, dazu gibt es noch eine extra Folge.
Dann vielen Dank für deine Frage und dass du uns so fleißig hörst.
Und Konstantin, du schreibst dir aber auf, welche Folgen wir alle noch zusätzlich machen, ne?
Ja, ja.
Sehr gut.
Aber nur so, wir müssten es auch nicht aufschreiben, weil wir können den Podcast auch selber hören.
Ma, was, welch verrückte Idee.
Hey, ich bin Viola und ich bin eine ziemlich treue Podcast-Hörerin von eurem Podcast. Ich habe da mal eine Frage und zwar, ich gehe sehr gerne auf Reisen und habe den Norden und den Süden bereist, den Osten und den Westen. Und mir ist was Besonderes aufgefallen und das wollte ich euch mal fragen. Und zwar ist mir aufgefallen, dass die Menschen im Norden, wenn sie sich begrüßen, weniger umarmen und mehr Distanz halten als die Leute im Süden. Die umarmen einen immer gleich und machen Küsschen rechts und Küsschen links. Also die haben viel weniger Distanz auch zu fremden Menschen. Was meint ihr, woran könnte das liegen?
Jo, ich als Nordlicht, ich finde das diskriminierend. Die Frage darfst du als Sachse beantworten.
Die Frage darf ich als Sachse beantworten. Hallo Viola. Ich glaube ja. Also auf der einen Seite ist es sicherlich so, wenn wir jetzt in den Norden gehen, dann ist die Fläche nicht ganz so stark verdichtet. Du hast nicht so viele Einwohner, du hast nicht so viele Firmen. Es ist also auch schon allein ein Thema von der mir begegnet. Könnte das jemand sein, der mir vielleicht eine Ressource streitig macht, einen Job oder. Sodass ich glaube, dass daher vielleicht schon eine gewisse Distanz kommt. Auf der anderen Seite glaube ich, also Stefan, du kommst ja von Rügen, ihr habt da ja sehr viele Touristen.
Es gibt
auch
Menschen, die sagen, aus Rügen, was völlig falsch ist, denn wir leben auf der Oberfläche, nicht innen drin.
Ja, aber ich sag dir von.
Ja, deshalb wollte ich da nochmal drauf hinweisen.
Ich bin schlau.
Ja, und du bist schlau.
Genau. Ihr habt ja ganz viele Touristen auch dort. Ja. Das wäre zum Beispiel ein Thema für mich, was mich auch einfach ein Stück weit irgendwann nerven würde. Vielleicht auch ein bisschen die Herzlichkeit nachlässt. Das andere, was ich glaube, ist, das hat auch ein bisschen was mit der Temperatur zu tun. Weil im Norden ist es natürlich irgendwie doch schon kühler als im Süden. Das heißt, man ist mehr drin. Man ist, wenn man drin ist, öfter allein. Weil wer hat schon den ganzen Tag das Haus voller Menschen? Im Süden, wenn ich jetzt irgendwie an Spanien denke, ja, Mittagszeit, 35, 36 Grad, du sitzt da irgendwo im Schatten, dann kannst du natürlich allein in deiner Finca sitzen, drin. Aber das ist ja schon dem Lebensmodell der Leute irgendwo etabliert, diese Siesta, diese Pause, sich da zu treffen, Quality Time zu haben. Und ich glaube, ohne dass ich es belegen kann, dass es uns deswegen suggeriert, dass die Menschen im Süden einfach freundlicher, offener und wärmer sind, vielleicht auch aufgrund der Fruchtbarkeit der Böden.
Genau, also evolutionspsychologisch gesehen ist es tatsächlich der Kampf um die Ressourcen. Das heißt, im Süden Europas oder im Süden der Welt sind meistens die Ressourcen größer, gibt es mehr Ressourcen, da ist der Verteilungskampf geringer und deshalb geht es im Norden immer stärker darum zu gucken, ist das Freund oder Feind, der dort auf mich zukommt. Also Viola, trotzdem, ich als Nordlicht, ich bin begrüßungsaffin.
Ein richtiger Kuschler.
Ein richtiger Kuschler.
Hey, hallo. Ich bin natürlich eine treue Hörerin eures Podcasts und habe einmal folgende Frage. Wieso fühle ich mich am Meer wohler als in den Bergen?
Ja, liebe Hörerin, da möchte ich mal, ich komme ja auch vom Meer, ganz kurz darauf antworten. Es ist völlig natürlich, dass die Menschen sich am Meer wohler fühlen als in den Bergen. Aber es gibt auch eine psychologische Erklärung dafür, warum viele Menschen weit gucken können und das Meer als etwas sehr, sehr Beruhigendes sehen. Und ich weiß, dass die Menschen aus den Bergen das eine ähnliche Theorie dafür haben oder eine ähnliche Begründung. Aber Untersuchungen zeigen, dass wir nehmen 80% unserer Informationen visuell wahr. Und es ist für Menschen extrem wichtig, das kann man auch sehr schön sehen, wenn man sich die Evolution anguckt, als so quasi als der Affe von dem Dschungel in die Savanne kam, dass er dort dann den aufrechten Gang gelernt hat, um eigentlich über das Gras der Savanne hinweg gucken zu können. Also weit gucken ist evolutionär gesehen für uns etwas extrem Wichtiges. Das gibt uns Ruhe, das gibt uns Gelassenheit, weil wir gut antizipieren können, was da auf uns zukommt. Und insofern ist dieser Punkt des weit gucken Könnens, also das Ich kann Zukunft antizipieren, etwas ist, was uns im Alltag, wo wir oft fremdbestimmt sind, sehr, sehr gut tut. Und deshalb fühlen sich, ich sage mal, 80% aller Menschen am Meer extrem wohl.
Vielen Dank für deine Frage.
Hallo, ich bin begeisterte Hörerin eures Podcasts und habe mal eine Frage. Ich habe darüber gelesen, dass man in guten Kontakt zu seinen Gefühlen sein soll. Und ich hätte gerne gewusst, wie kriege ich eine gute Verbindung zu meinen Emotionen? Danke euch.
Das ist eine tolle Frage, weil sie die Verbindung zwischen Ratio und Emotio anspricht und grundsätzlich ist die emotionale Informationsverarbeitung viel, 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 viel schneller. Das heißt, wir fühlen Dinge viel schneller, als wir sie benennen können. Und diese Idee, eine gute Verbindung zu seinem seelischen Zustand, zu seinem Gefühl zu haben, heißt, in diese Reflexion zu gehen. Und da Gefühle nicht zeitstabil sind, das liegt auch daran, dass viele Hormone ausgeschüttet werden und die eben dann auch wieder abgebaut werden, ist es extrem wichtig, sich diesen Moment zu nehmen und versuchen, diese Gefühle auch zu verbalisieren, also Begrifflichkeiten dafür zu finden, Wörter dafür zu finden, für diese Zustände. Das erhöht die Chance, dann auch eine gute Verbindung dazu zu bekommen, weil wir ansonsten ständig erschlagen werden von ganz vielen Reizen, die immer wieder neue Impulse setzen und somit auch neue Gefühle auslösen und wir uns in so einem Tuhu-Wabu von Gefühlen befinden.
Nehmen wir als beantwortet, oder? Also wir hoffen, die Antwort gefällt dir, hilft dir. Wenn nicht, lass es uns gerne wissen. So, wir haben noch zwei Hörerfragen.
Hi, ich bin ein treuer Hörer eures Podcasts und mich würde mal interessieren, warum Menschen in ihrer Freizeit unheimlich viele Hobbys total gut können, Potenziale haben, sich dann in Hobbys austoben, aber im Job das oft gar nicht funktioniert, dass sie einfach nur Dienst nach Vorschrift machen. Hängt es an der Führung? Hängt es an der Art und Weise, wie wir immer noch Arbeit und Freizeit trennen, wo eine Work-Life-Balance immer noch so das Thema ist? Oder wie kann man das so vereinen, dass einfach ein ganzheitlicher Ansatz ist? Also mich würde mal eure Antwort da echt mal interessieren. Hier ist Dirk aus Düsseldorf.
Du oder ich?
Wir beide, fang du an.
Wir beide, okay. Also das Einzige, was Menschen motiviert, ist der Effekt des eigenen Handelns. Das heißt, sich als wirksam zu erleben. Und das, was Menschen im Arbeitsleben eben oft haben, ist, dass sie dieses Gefühl haben, sie sind fremdbestimmt. Und in ihrer Freizeit sind sie selbstbestimmt. Das bedeutet, dort können sie alles das, was passiert, ihrem eigenen Willen, ihrer eigenen Intention zuschreiben. Und ich glaube, dass dieser Begriff Work-Life-Balance Quatsch ist, weil Work ist ein Teil unseres Lebens. Es müsste also irgendwie Life-Balance heißen. Und wenn wir es hinbekommen, dass die Menschen sich als wirksam erleben in ihrer Tätigkeit, ich glaube, dann machen sie das auch mit der gleichen Liebe, mit der gleichen Intensität, wie sie ihren Hobbys nachgehen. Und Dirk, wir kennen uns beide jetzt ja auch schon ganz, ganz, ganz viele Jahre. Wir wissen ja beide, dass für uns Arbeit oft auch kaum trennbar ist von dem, was wir einfach total gerne machen. Und insofern, ich glaube, wenn wir es schaffen, mit dem Feuer unserer Wirksamkeit auch alle anderen anzuzünden, wie hört sich das denn jetzt an, also zu entfachen.
Bitte zündet niemanden an mit eurer Leidenschaft.
Dann haben auch die Menschen Lust, mit dem gleichen Engagement im Job ihre Dinge zu tun, wie sie sie im Alltag machen, in ihrer Freizeit.
Mhm.
Jetzt du.
Jetzt ich. So viel hätte ich gar nicht hinzuzufügen. Aber es gibt ja auch Dinge, die man total gerne macht, wovon man aber nicht leben kann. Also, ne, das gehört ja das auch stimmt. Zu diesen Hobbys.
Ja, das ist ein Podcast zum Beispiel.
Genau, ne, ja. Wir machen den Podcast total gerne und sind da super dankbar für das Feedback, dass es gehört wird, dass es angenommen wird. Aber das ist natürlich auch eine Menge Arbeit, die da dahinter steckt. Ja, das eine ist, wenn wir das nur in Zeiten rechnen, ne, die reine Fahrzeit hierher, dass wir uns treffen, die Aufnahme, dann guckt man nochmal, dann werden da Texte drüber geschrieben, dann muss es irgendwo hochgeladen werden. Das ist für uns, und das ist auch völlig in Ordnung, brotlose Kunst.
Wenn wir das aber Kunst.
Aber Kunst. Wenn wir das natürlich, also wenn wir davon leben könnten, weiß ich auch nicht, ob es zum Beispiel noch so viel Spaß machen würde, weil man dann, glaube ich.
Könnten
es
ja mal versuchen. Wir essen diese Woche nur das, was wir mit dem Podcast verdient haben.
Wir haben gefrühstückt heute, das ist eine solide Basis. Nein, aber dann entwickelt man vielleicht auch Ängste oder sagt, okay, ich bin jetzt ein bisschen abhängig, ne? Ich muss gefallen oder ich muss gewisse Themen bespielen. Mir ging das auch schon mal so, ist schon ein paar Jahre her, habe ich noch viel Grafikdesign gemacht und Webseiten und ich musste mal eine Website machen für einen Blumenladen. Die ist auch nie veröffentlicht worden. Also ich habe diesen Auftrag dann mittendrin nach vielen Stunden Arbeit auch storniert, weil es ging am Ende um so ein Menü, dieses Navigationsmenü. Ja. Und das hatte dann aber laut Auftraggeberin, also laut ihren Vorstellungen, war das 8-stufig.
Oh.
Und ich habe immer die Auffassung vertreten, habe gesagt, das macht doch gar keinen Sinn. Also wenn ich jetzt nach einer Banane suche, hat zwar jetzt mit den Blumen nichts zu tun, ne? Dann gehe ich zu Google und gebe Banane ein. Ja. Da fange ich doch nicht an und sage, okay, ich hätte gerne Obst, ich hätte gern, was weiß ich denn, gelbes Obst.
Ausländisches Obst.
Ausländisches Obst, weißt du?
Ja.
Mit Schale, was weiß ich denn, und dann Banane. Und das hat mich irgendwie so geärgert, weil da auch kein Rankommen war, weil ich ja am Ende auch ein gutes Produkt liefern wollte. Also denjenigen, die dann ihren Blumenladen im Internet sozusagen über die Website auffinden, dass sie auch schnell zu etwas kommen und bei ihr was kaufen. Mhm. Und da gab es aber überhaupt keinen Weg rein. Also die hat da versucht, praktisch das Lexikon der Blumen abzubilden. Mhm. Und genau das war so ein Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich höre hier auf, ich habe da keine Lust. Ich habe danach auch nicht mehr weitergemacht, sondern habe das generell in den Sack gehauen und habe gesagt, also ich habe genug von diesen verrückten Ideen oder auch wenn Leute glauben, ein gutes Gespür für Farben zu haben.
Oh ja.
Und man dann sagt, das passt nicht. Hm. Das kann man auch nachlesen, warum. Und ich glaube, deswegen brennen viele Leute auch wirklich für ihr Hobby.
Mhm.
Können in der Regel nicht davon leben.
Mhm.
Ja, und die Arbeit ist natürlich auch professionalisiert. Also beim Hobby habe ich einfach Zeit.
Ja, klar. Das kann ich machen, wann ich will.
Wann ich will, solange ich will. Mhm. Und da muss kein Ergebnis rauskommen. Also das allein damit beschäftigen, ist also, ja dann schon Genugtuung.
Und man muss es auch nicht gut machen. Also ich singe ja leidenschaftlich gerne.
Ja. I Feel Pretty zum Beispiel.
Ja, es würde nicht im Ansatz reichen, um davon zu leben. Ganz im Gegenteil. Wobei ich könnte mit dem Obst und Gemüse, mit dem ich beworfen wäre.
Könntest du uns ernähren? Und wenn wir Autotune nutzen, geht's vielleicht doch. Ja. Nein, aber im Job ist es einfach professionalisiert. Du musst in den 8 Stunden schaffen, schaffen, schaffen. Und da ist wenig Platz bei den meisten für Kreativität. Und ich glaube, genau deswegen leben wir unsere Hobbys so stark aus.
Ja, vielen Dank für die tolle Frage.
Hallo, ich höre euren Podcast super, super gerne und hätte da mal eine Frage. Ich befinde mich gerade in meiner Prüfungsphase an der Uni und in solchen Situationen beschäftigt mich das Thema Prüfungsangst immer wieder. Deshalb wollte ich fragen, ob ihr das vielleicht mal besprechen könntet. Also, wieso uns die Dinge immer viel schlimmer vorkommen, als sie eigentlich sind und wie man sich aus so einer Stressspirale dann vielleicht selbst rausholen kann. Das würde mir auf jeden Fall sehr weiterhelfen. Danke, tschüss.
Okay, also das ist eine ganz, ganz tolle Frage und ich glaube, wir haben auch schon mal was zur Prüfungsangst gemacht. Konstantin, kann das sein? Ich glaube ja. Ne? Ich glaube ja. Deshalb nur ganz kurz, Prüfungsangst hat mit zwei Prozessen zu tun. Zum einen ist es wiederum dieses Thema, dass ich Zukunft nicht antizipieren kann. Ich kann also nicht gut vorhersehen, was passiert, wenn ich diese Prüfung schaffe oder eben nicht schaffe. Es ist also in der Regel so ein bisschen Zukunftsszenario, wo ich sage so, puh, es ist die Verlustangst, oh, ich habe doch schon so viel getan, ich habe also schon viel investiert. Es sind also ganz, ganz viele Ängste, die dort zusammenspielen, die dazu führen, dass so eine Prüfung so ein riesiges, salientes, also herausragendes Ereignis für uns ist. Und wenn man sich rückwirkend Prüfungen anguckt, dann denkt man ja ganz oft, ich weiß gar nicht, warum ich mir so einen Stress gemacht habe. Aber rückwirkend ist das auch viel leichter, weil man ja dann dieses Erleben, wie ging es danach weiter, quasi erlebt hat. Das ist dann Vergangenheit, die ist besser abgespeichert, besser abrufbar. Ja, und wie man aus dieser Stressspirale rauskommt, ich würde sagen, das nehmen wir uns nochmal, gucken nochmal, was wir in der Folge Prüfungsangst gemacht haben und machen vielleicht zum Thema Stressbewältigungsstrategien da nochmal eine extra Folge, weil es gibt ganz viele kleine, richtig tolle Tools, mit denen man schnell diesen emotionalen Stress dann auch los wird. Also vielen Dank dafür und ich werde mir dann erlauben, einfach darauf nochmal zum späteren Zeitpunkt genauer einzugehen.
Ja, an dieser Stelle erstmal vielen Dank für eure Fragen, die ihr uns zugesendet habt. Das ist eine coole Idee, sollten wir vielleicht sogar beibehalten, wenn ihr mal was habt, ab und zu einfach die Frage schicken.
Genau, und jeder, der sich jetzt hier nicht wiedergefunden hat mit seiner Frage, wir haben 30, 40 Fragen bekommen, wir haben unglaublich viele Fragen bekommen und hatten kurz überlegt, ob wir einen Endlos-Podcast heute machen dann.
Ja.
Aber wir werden alle Fragen beantworten und wir werden bei den zukünftigen Folgen immer wieder uns dann auch eine Frage nehmen und genau darauf eingehen, weil es ist uns wirklich wichtig und wir danken euch für die vielen Fragen, für die treuen Hörer und werden also auch alle Fragen wirklich innerhalb des Podcasts beantworten.
Ja, die 100 Folgen, na, das ist ja nun unsere 100. Folge. Wir haben ja natürlich auch was mit uns gemacht und immer wieder zwischen den Zeilen oder aus Gesprächen gibt es ja auch die ein oder andere Info von dir, wenn du mal eine Frage gekriegt hast oder eine Höreraussage, Mythen, ja, oder so Fun Facts. Ich habe da einfach auch mal ein paar Fragen vorbereitet, die ich dir gerne stellen würde.
Die du mir stellen würdest?
Genau, weil ich bin ja sonst immer das Kaninchen vor der Schlange.
Nein, du bist einfach, du bist die Büchse der Pandora, die ich öffnen darf. Und dann sprudelt quasi dein Alltagsleben aus dir heraus.
Ja, und jetzt ist es mal andersrum. Jetzt stelle ich dir mal Fragen.
Okay.
Und du kannst gerne antworten. In welcher Folge hättest du im Nachhinein gern weniger gesagt und warum?
Also, ich weiß, auf welche Folge du abzielst. Wir haben eine Folge mit deinem Gast gemacht, PE Sports, und ich glaube, in dieser Folge war dein Redeanteil, herzlich willkommen zum Potenzial Nutzen Podcast. Mein Name ist Konstantin Kowalski und ich glaube, ja, dann bis zum nächsten Mal.
Genau, das waren die einzigen zwei Sätze, die ich sagen durfte. Die restlichen 60 Minuten oder wie lang es ging, hast du durchgemanagt.
Ja, ja. Es ist einfach so mein Ding auch, ne? Also Führung zu übernehmen.
Ja.
Und ich glaube, da habe ich dann im Nachgang gedacht, wir sind ja dann auch noch eine ausgleichende Currywurst essen gegangen.
Ja, an so einer Raststätte, an so einer Imbe.
Du musst dann aber dazu sagen, an dem Tag war der Treckeraufstand in Berlin.
Ja.
Und es war also unfassbar voll. Sonst hätte ich selbstverständlich dir noch Sightseeing angeboten. Ja, das war, da hätte ich mir gewünscht, dass du vielleicht zwei, drei Sätze mehr sagst.
Und ich hatte viele Fragen. Okay, nächste Frage. Welche Episode würdest du am liebsten heimlich löschen und welche retten, wenn der Server brennt?
Also, löschen, glaube ich, würde ich eine Episode, da haben wir uns auf dünnes Eis gewagt. Ich glaube, die ist gut, aber es ist sehr dünnes Eis. Das war das Thema Wechseljahre.
Ja, ich glaube Episode 5, 6, 7, also war ziemlich am Anfang.
Ja. Und da muss ich im Nachgang, ich höre ja regelmäßig alle Episoden und und die würde ich tatsächlich gerne löschen, weil ich sage, das war, da hätte man im Vorfeld viel mehr Recherchearbeit leisten müssen. Das war nicht sauber gemacht. Die, liebe Leute da draußen, nicht hören.
Mhm. Wenn du deinen Podcast Ich mit Folge 1 heute treffen würdest.
Mein Podcast Ich mit Folge 1.
Mhm. Also wir sind ja vor der ersten Folge. Mit dem Wissen von heute, was würdest du ihm sagen?
Mach dir nicht so einen Stress. Also jetzt bin ich ja grundsätzlich nicht die Person, die viel, also vielleicht mal so ein kleiner Insight. Ne? Man muss dazu sagen, wir haben ja gestartet damit, dass du gesagt hast, in deiner wunderschönen sonoren Stimme, und ich brauche ungefähr 3 Tage vorher mal so das Skript. Da habe ich gedacht, Alter, 3 Tage vorher?
Ja.
Wenn ich das 3 Stunden vorher weiß, bin ich froh. Ne, und dann habe ich mir aber, musste ehrlich zugeben, ich habe mir echt Mühe gegeben, ich habe dir dann immer so ein Skript geschickt, die ersten 1-2 Male, glaube ich.
Die ersten 1-2 Folgen, genau, und die dritte war noch eine Mindmap.
Genau, bei der dritten habe ich dann gesagt, weißt du was, komm, wir machen uns kurz vorher so ein Mindmap, und es ging dann schon völlig anders aus, als ich angemalt hatte. Das weiß ich noch, dass ich so bei mir dachte, Potzblitz, das ist ja was völlig anderes geworden. Und heute würde ich sagen, komm, überzeug ihn gleich, wir lassen das. Nicht mit dem Podcast, sondern mit dem Skripten.
Also das war auch so eine Erfahrung von mir, weil die ersten 3 oder 4 Episoden hatte ich mir noch Stichpunkte gemacht. Und das war total unangenehm beim Aufnehmen, weil ich immer gucken musste. Also zum einen musste ich immer hoffen, dass du jetzt nicht das sagst, was ich sagen wollen würde, was ich mir so überlegt habe. Und das andere war natürlich, dass ich permanent auf der Jagd war. Ja. Wo ist der Moment, wo ich sage, jetzt ich, jetzt mein Bullet Point? Und danach haben wir das ja völlig verworfen. Also das ist vielleicht so ein Mythos. Wir sprechen unser Intro, mit dem wir aufräumen können, jede Episode ein.
Jede.
Das ist nicht einmal eingesprochen. Und wir haben kein Skript. Wir recherchieren da jetzt in der Regel. Mhm. Ja, nicht wirklich dazu. Du hast einfach das Tiefenwissen. Ich erlebe recht viel und teile das dann ja auch gern. Aber bei uns ist wirklich mittlerweile so, wir treffen uns, wir trinken immer eine Tasse Kaffee vorher, das vielleicht auch als Info.
Und
so.
Essen eine Wurstbrezel.
Genau, Salami-Brezel bitte, nicht Wurstbrezel.
Entschuldigung.
Ich rauche vor jeder Episode erstmal noch in Ruhe eine und dann starten wir höchst professionell die Aufnahme. Was nie klappt, ist das Intro.
Ja.
Das liegt jetzt nicht an mir. Nee. Und für die, die es interessiert, wir werden die Folge so beenden, dass das Outro läuft, wie immer die Musik. Und wer dann noch Lust hat, so 2-3 Minuten, der kann sich dann mal noch die typischen Stefan-Versprecher gönnen, wenn es alleine ums Intro geht.
Ja. Wobei, ich muss dazu mal Folgendes sagen. Vielleicht auch für die Hörer. Wir haben ja uns viel überlegt rund um den Podcast. Wir machen einen Videocast, wir machen kleine Schnipsel und so weiter und so fort. Und da gab es eine Situation, ich glaube, diesen Podcast konnten wir auch komplett löschen. Muss man sich als Setting folgendermaßen vorstellen. Konstantin kommt, baut eine Kamera auf und sagt, pass auf, wir filmen dich jetzt, weil wir wollen das noch bei YouTube reinstellen als Videocast. Und steht dort also so und hat ein weißes T-Shirt an und sagt, und jetzt zeige ich dir mal, wie die früher eine Weißblende gemacht hat. Und steht also vor der Kamera, streckt seinen Bauch raus und zieht den so ganz langsam ein. Und das sollte dann so eine Weißblende sein. Was dazu führte, dass ich mich den Rest, also ich habe, glaube ich, bestimmt eine halbe Stunde Anlauf gebraucht, um ein sauberes Intro hinzubekommen. Es ging gar nicht. Und wer vielleicht mein Instagram-Profil kennt oder auch in meiner WhatsApp-Status mal guckt, da habe ich, glaube ich, auch diese verdammten Minuten am Anfang, wo ich sehr mit mir gekämpft habe, dann einfach mal gezeigt, weil dadurch, dass wir eine Kamera hatten, konnten wir das Video einfach laufen lassen.
Ja. Nächste Frage. In unserer Podcast-Routine, was ist denn so ein typisches Verhalten von mir, wo du sagst, Mensch, meine Güte, jetzt hör doch mal damit auf?
Ein Verhalten von dir, womit du aufhören solltest?
Ja, was dich vielleicht nervt oder triggert?
Ach, finde ich ziemlich perfekt.
Das beschreibt es, glaube ich, auch. Ne? Also dich stört das nicht, dass sozusagen erst Ruhe sein muss, bevor wir aufnehmen.
Nein, ich muss immer so ein Handzeichen machen, wenn ich mal räuspern muss. Und wir haben Tischuntersetzer, auf denen alles draufstehen muss und so. Und wir haben wunderschöne Mikrofonarme. Und du hast ja inzwischen einen neuen, mit dem du sehr glücklich bist. Und vorher habe ich immer deine Augenrollen gesehen, wenn der Mikrofonarm sich in der Höhe ein Müll verstellt hat. Aber was gibt's denn, was habe ich denn so für Dinge, die dich nerven? Also jetzt nur ein Podcast bitte, sonst wird es so ausführlich.
Ach, was ich immer unheimlich schätze, wenn du das machst, weil es einfach für mich massiver zusätzlicher Aufwand ist, wenn wir mit der Aufnahme beginnen wollen.
Ja.
Und dann heißt es, okay, wir fangen an.
Ja.
Und dann kommt ratatatatatatatam. Oder du sagst, oh, warte mal noch kurz, ich habe noch eine Idee. Also das sind so die Dinge.
Ja, also meine hohe Impulsgüte.
Ja, also wenn es so aus dir raussprudelt und aber da, dafür kann man natürlich auch nichts. Die schlimmsten Episoden sind natürlich die für mich, wenn einer von uns krank ist, also hustet. Weil das sind natürlich, also wir schneiden das, was wir in den Episoden sagen, wird auch so veröffentlicht. Das heißt, wir schneiden hier nicht stundenlang drin rum oder nehmen einfach Sachen kommentarlos weg. Aber natürlich ein Husten, ein Niesen, das wird rausgeschnitten. Ja. Ab und zu gibt's auch mal einen Versprecher.
Ja.
Der aber dann eben halt auch nicht lustig ist, der wird dann weggeschnitten und das sind dann die Folgen, wo ich immer besonders leide, wenn du da 15 Mal husten musst, wofür du nichts kannst. Das heißt aber für mich natürlich, ich sitze da viel länger dran.
Ja.
Okay. Was war denn die kurioseste Hörernachricht, die du bekommen hast? Ich bekomme ja keine aus gutem Grund.
Ja. Ja.
Weil du bist da ja transparenter, was die Kontaktmöglichkeit angeht.
Also die witzigste Nachricht, die ich mal bekommen habe, war, könnt ihr die Folge nochmal machen? Also einfach so, die war so gut, die hat es gut gemacht, kannst du die nochmal machen? Mhm. Da habe ich gedacht, was antworte ich denn jetzt, hörst du die doch nochmal an? Aber das fand ich sehr witzig, weil ich auch nicht genau wusste, was die Intention dieser Frage war. Also ob wir mehr davon machen sollen, aber können wir die einfach nochmal machen? Mhm. Oder ob die so doof war, dass wir einfach neu machen sollten. Das fand ich sehr lustig.
Was ist deine Lieblingsepisode?
Meine Lieblingsepisode ist, ich finde Mut sehr schön. Die Episode Mut und ich würde nicht sagen Lieblingsepisode, aber es gibt die Episode, in der ich natürlich auch über meine Erkrankung mit dem Tumor erzählt habe, die, glaube ich, eine extrem persönliche Episode war und dass hier der Podcast das erste Mal war, wo ich so detailliert überhaupt in die Öffentlichkeit gegangen bin mit diesen Gedanken und dem, was ich in der Zeit erlebt habe.
Mhm.
Also ich glaube, Liebling nicht, aber vielleicht die Episode, die am aufwühlendsten war für mich an der Stelle.
Willkommen auf der anderen Seite.
Ich weiß.
Aber ja, die war heftig, das stimmt, das ging mir auch so, dass das irgendwie ja für uns beide eine ziemlich eklige Episode eigentlich war, ne? Also emotional, wo man dann, und da bin ich immer froh, dass wir keinen Videopodcast haben, weil es uns in manchen Situationen auch einfach die Möglichkeit gibt, dass man nur die Stimme hört.
Genau.
Ja, und den Mund hält, aber das war die Episode, wo ich emotional am meisten zu kämpfen hatte. Also, nee, also wirklich auch, dass man da nicht weint, ja, weil das hat mir natürlich auch als besten Freund, ne, so vor Augen geführt, okay, das ist ja nur, also am Ende ist es endlich.
Absolut, absolut.
Und dann stellt man sich ja vielleicht auch die Frage, was macht das dann mit mir? Was wäre denn, wenn? Also, die war wirklich heftig, definitiv.
Was war denn deine lustigste Episode?
Ach, ich weiß es immer gar nicht so genau, was jetzt die lustigste war. Ich fand die von Mut auch gut, einfach weil ich das Intro so unheimlich blöd fand. Lass uns über Mut sprechen. Mutsbraten, Hartmut, ich habe das immer noch. Das trifft unseren Humor ja sehr schön. Die Episode, die ich einfach wichtig finde, die vielleicht auch so eine versteckte Nachricht war an mein Umfeld und natürlich auch ein Aufruf, ja. Das war die Folge über Großeltern. Such dir eine Rolle.
Ja,
fühl dich nicht nutzlos. Such dir doch eine Nische, form die aus, habe Teil daran. Nicht, dass das unsere nicht machen würden.
Mhm.
Ja. Aber geht natürlich immer mehr, logischerweise. Mhm. Und auf der anderen Seite, ja, konnte ich so das ein oder andere im Podcast vielleicht auch mal benennen.
Mhm.
So als Tipp. Und was vielleicht auch Gab es irgendwas in der Episode, wo du sagst, ja, danach ist mir was Tolles passiert aufgrund dieser Episode?
Also es tatsächlich ist Folgendes mal passiert, oder wir hatten ja am Anfang schon gesagt, dass ein Grund für diesen Podcast am Anfang war zu sagen, wir pushen auch so ein bisschen mein Unternehmen, wir pushen mich als Person. Und was ich schon erlebe, dass es ein tolles Akquiseinstrument ist. Also Menschen, die mich als Keynote-Speaker überlegen zu buchen, die hören sich den Podcast an und dann sagen die, super, den nehmen wir, den, ich habe den gehört, der kann gut erzählen, der kriegt Alltagsphänomene gut beschrieben, psychologisch eingeordnet, ohne den Professor zu sehr raushängen zu lassen, also ohne dort irgendwie aus dem Elfenbeinturm zu berichten. Und da muss ich echt sagen, das ist etwas, was mir passiert immer wieder jetzt auch, dass die Leute sagen, ah, ich habe den Podcast gehört oder ich kenne sie vom Podcast. Und das finde ich sehr lustig und sehr witzig. Und da bin ich dann froh, dass ich nicht so viele Geschichten über mein Leben erzähle, wie du über deins.
Wobei, da ist mir natürlich auch was Schönes passiert. Dieses Jahr war ja mein 39. Geburtstag. Und
zum dritten Mal?
Nein. Nein. Lasst euch das nicht einreden. Das stimmt nicht. Und ich bekam ein besonderes Geschenk. Ich hatte, ich glaube, in einer der ersten 10 Episoden dieses Podcasts mal erzählt, vor gefühlt 100 Jahren hatte ich eine Freundin. Es war, ich hatte ihr ein Autogramm geschenkt von Kevin James von King of Queens. Und hat er auch selber geäußert, also so ein Autogramm von Jerry Stiller, was also Arthur in King of Queens ist, oder die Rolle, dass Arthur übernimmt. Das wäre dann so das wäre ja mal ein super Geschenk. Und es war also so, dass ich dieses Autogramm besorgt hatte, ihr geschenkt hatte und dann natürlich auch in freudiger Erwartung meines Autogramms war. Also jetzt kriege ich endlich ein Autogramm von Jerry Stiller. Bekam ich natürlich nicht.
Nee. Oh.
Und dieses Jahr zu meinem 39. Geburtstag und an der Stelle vielen, vielen Dank nochmal an meine Mama, bekam ich ein Originalautogramm von Jerry Stiller.
Wow.
Der mittlerweile leider verstorben ist. Das heißt, sie hat das über die Schweiz, dort gibt es auch sowas wie eBay Kleinanzeigen, ersteigert. Und hatte mir dazu aber mitgeteilt, dass sie den Podcast ja auch hört. Und da ich ja mal und jetzt mittlerweile vor 4 Jahren, über 4 Jahren gesagt hatte, ach, das wäre mal ein Wunsch gewesen, dachte sie, das wäre doch jetzt der richtige Moment, mir dieses Autogramm zu schenken.
Perfekt.
Und das war natürlich ein ganz, ganz großer Moment, nicht nur wegen des Autogramms. Ja, es ist immer noch in dem Karton original verpackt, weil ich habe den Platz noch nicht so hergerichtet, wie er sein muss, damit ich es mir aufhänge.
Ja.
Das hängst du ja nicht einfach an die Wand. Und auf der anderen Seite, weil es natürlich durch die Blume gezeigt hat, dass sie den Podcast halt auch hört. Also nicht nur, ich kenne die Themen, ich kann die benennen, sondern so ein Punkt, der so, ich sag mal, unwesentlich ist, den du nur wahrnimmst, wenn du die Folge wirklich hörst.
Ja.
Das war ganz, ganz groß.
Ja, also an der Stelle an den Aufruf noch an alle, wenn ihr irgendetwas in unserem Podcast hört, was euch animiert, uns was zu schenken.
Ach Gott.
Also, genau, glaube ich, nochmal eine schöne Honoration auch wirklich dafür, wie viel Aufmerksamkeit Menschen dem Podcast schenken. Und ja, jetzt ist das ja so, normalerweise machen wir ja nur eine halbe Stunde und ich glaube, die Aufmerksamkeitsspanne ist ziemlich erreicht.
Ja.
Wir wollen natürlich noch mindestens 100 Folgen, Grüße gehen raus an Florian an der Stelle, noch mindestens 100 Folgen mehr machen und wir freuen uns, wenn ihr weiter zuhört, wenn ihr uns weiter Fragen schickt und damit ihr eure Aufmerksamkeit dann jetzt auch anderen Dingen zuwenden könnt. Vielen herzlichen Dank. An unserer Stelle, von meiner Stelle, dafür, dass ihr uns 100 Folgen begleitet habt und auf die nächsten 100.
Also dem kann ich mich nur anschließen. Vielen Dank auch von meiner Seite. Bleibt uns treu und ganz wichtig, wenn ihr mal kürzere Episoden vom Potenziale Nutzen Podcast hören wollt, so 2-3-minütige.
Ah, richtig.
Dann schaut doch einfach mal ab 1. Dezember auf Spotify.
Richtig, wir haben nämlich einen kleinen Weihnachtskalender. 24 Türchen, es gibt was auf die Ohren, 24 Tipps, Lifehacks, würde man heute sagen. Und ja, gönnt euch das.
Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Dabeisein, fürs Unterstützen. Und ja dann, in gewohnter Form, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao. herzlich willkommen zum Potenziale Nutzen Podcast. Mein Name ist Konstantin Kowalski.
Und mein Name ist Stefan Buchrister. Und ja, ich möchte euch heute wieder mal mitnehmen. Nein, war das Ganze bitte?
Herzlich willkommen zum Potenziale Nutzen Podcast. Mein Name ist Konstantin Kowalski.
Und mein Name ist Stefan Buchrister. Und das Ziel unseres Podcasts ist es, auf alltägliche Phänomene, sag mal, kleinen psychologischen Brille drauf zu gucken. Genau, einfach mal so aus der Brille der Alltäglichkeit auf psychologische Phänomene zu gucken. War falsch rum aus. Lass uns nochmal.
Herzlich willkommen zum Potenziale Nutzen Podcast. Mein Name ist Konstantin Kowalski.
Und mein Name ist Stefan Buchrister und wir wollen euch heute mal wieder mitnehmen, Alltagsphänomene durch die psychologische Perspektive zu betrachten. Durch die psychologische Brille? Durch die Brille des Psychologen? Ich weiß es nicht. Drück einfach die Taste, wir werden uns wohlfühlen.
Herzlich willkommen zum Potenziale Nutzen Podcast. Mein Name ist Konstantin Kowalski.
Und mein Name ist Stefan Buchrister und wir wollen euch wieder mitnehmen auf einer kleinen Reise in die Psychologie, um mal Phänomene des Alltags. Das hört sich an, als würde ich eine Flugansage machen. Mach das Ganze nochmal.
Herzlich willkommen zum Potenziale Nutzen Podcast. Mein Name ist Konstantin Kowalski.
Und mein Name ist Stefan Buchrister. Wir wollen euch heute wieder mitnehmen, Alltagsphänomene mal aus der Brille der Perspektive der Psychologie zu. Oh, nochmal, komm. Ja, ich weiß gar nicht, warum.
Herzlich willkommen zum Potenziale Nutzen Podcast. Mein Name ist Konstantin Kowalski.
Mein Name ist Stefan, wieso sitze ich dir gegenüber? Ich sitze schräg neben dir. Mein Name ist Stefan Buchrister und wir wollen heute mal wieder Alltagsphänomene durch die psychologische Brille. Du bringst mich total durcheinander. Wir machen das nochmal.
Herzlich willkommen zum Potenziale Nutzen Podcast. Mein Name ist Konstantin Kowalski. Herzlich willkommen zum Potenziale Nutzen Podcast. Mein Name ist Konstantin Kowalski.
Und wenn dein Name du Konstantin Kowalski ist, bin ich Stefan Buchrister und ich freue mich, euch heute mal wieder mitzunehmen, um die alltagstypischen Phänomene mal durch die psychologische Brille zu betrachten.
Herzlich willkommen zum Potenziale Nutzen Podcast. Mein Name ist Konstantin Kowalski.
Und ich bin Stefan Buchrister und wir haben uns heute mal wieder vorgenommen, euch Alltagsphänomene durch die psychologische Brille zu betrachten. Nee, das ist scheiße.
Herzlich willkommen zum Potenziale Nutzen Podcast. Mein Name ist Konstantin Kowalski.
Ratatatom. So, zack. Hast du ein Geschenk mitgebracht?
Herzlich willkommen bei der Sendung mit der Maus und heute erklären wir euch, wie man den kleinen, dicken Tobi dazu motiviert, weniger Schokolade zu essen. Klingt komisch.
Ist aber so.
Mir gefällt das eigentlich ganz gut. Ich bin der Peter.
Da geht der Peter.
Herzlich willkommen zum Potenziale Nutzen Podcast. Mein Name ist Konstantin Kowalski.
Ich bin der Peter.
Nein, ich habe mich gerade darüber gewundert, warum du sagst, Konstantin. Was ist denn jetzt? Ist jetzt Peter? Nein, es ist Konstantin. Okay.
Also jetzt mach ich aber die Flasche auch noch richtig zu.
Ja.